Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Akademie der Künste gab es diese Auszeichnung und die Allianz Kulturstiftung als Trägerin des Preises und auch dieser Veranstaltung mit der großen Jury hat eben den österreichischen Schriftsteller ausgezeichnet, der allerdings, muss ich sagen, sehr viele Preise bekommen hat. Sofort direkt eine Frage an den Autor. In Wikipedia waren es ganz viele aufgelistet.
Ja, ich sag nicht genug.
mit Recht. Das hoffe ich, werden wir in diesem kleinen Gespräch beweisen, dass es schon mit Recht ist. Denn Karl Markus Gauss gehört in meinen Augen, und ich darf das, glaube ich, sagen, als eine Literaturwissenschaftlerin osteuropäischer Herkunft, gehört wirklich zu faszinierendsten Autoren der deutschen Sprache der Gegenwart. Aus vielerlei Gründen, die wir versuchen haben, in diesem Gespräch so ein bisschen zu erforschen. Nämlich, ich habe eine These aufgestellt, wie gesagt, ich erlaube mir das als Literaturwissenschaftlerin, eine These, die ich jetzt gerade zum ersten Mal vortrage. Ich behaupte, dass Karl Markus Gauss an einer eigenen literarischen Gattung arbeitet, seit Jahren oder seit immer schon, und dass man diese literarische Gattung eben nicht nur Essay, Reportage, all das, was häufig eben wir finden, wenn wir über ihr Werk hören, auch nicht Journalien im Sinne Tagebücher, was auch kleine Notizen, es gibt viele Bezeichnungen für ihre Werke, sondern dass sie wirklich an einem Work in Progress arbeiten von Anfang an, der was sehr Eigenes ist. Also eine Karl-Markus-Gaussische Erzählung über die Welt, über unsere Welt, über den Menschen, über also und das ist natürlich nicht unbedingt etwas, was man sofort erkennt. Diese Bücher, ich habe nur einige hier auf dem Büchertisch, ist, glaube ich, nur das neueste Buch 20 Leber oder Tod, 4 Reisen. Aber ihre Bücher, ich habe hier die sterbenden Europäer im Wald der Metropolen, war sehr, sehr gut besprochen und sehr viel besprochen. Ein älteres Buch, die Hundeesse von Svinja. Ihre Bücher gehen in diverse Tiefen unseres Daseins, sowohl eben an die Ränder unseres Kontinents, zu verschiedenen Völkern, verschiedenen Sprachen, aber auch in die Tiefe des unseren Alltags, unseres Seins. Zugleich aber machen sie wie ein Palimpsest ständig die Lektüren. Sie arbeiten wie Borges, also sie gehen auch von einer Bibliothek aus letztendlich. Das heißt, einerseits gibt es Karl Markus Gauss als Reisenden und als Forscher des Daseins heute, und zugleich haben wir einen Karl Markus Gauss, der grubt in allen möglichen Bibliotheken und mit einem wirklich stupenden Wissen uns ständig überrascht. Also manchmal fragt man sich, Karl Markus Gauss ist so ein Art Google, also sie wissen alles manchmal. Hat man das Gefühl, also es macht unglaublich viel Spaß, diese Bücher zu lesen, weil man Welten entdeckt, für sich entdeckt, also auch Dinge, denen man nachforschen möchte. Und all das mit einem unglaublich eigenen Stil. Also man erkennt sie, ihre Stimme, ihr Witz, ihr kleinen so Haken dahinter. Also die erste Frage an Sie. Arbeiten Sie wirklich heimlich an so einem eigenen etwas, was Sie hinterlassen wollen, also einen gaussischen Stil in der Literatur oder eine Gattung?
Ja, ehrlich gesagt schon. Das klingt zwar jetzt nicht sehr sympathisch, aber andererseits, wenn jemand sozusagen ein Skifahrer ist und sagt auch, er möchte jetzt am Ende seines Lebens Slalom, Abfahrt und Riesenslalom und was und Skispringen vielleicht auch noch können. Und ich möchte mir eigentlich diese verschiedenen Genres so aneignen, und ich habe das, glaube ich, auch in den meisten Büchern von mir schon irgendwie probiert zumindest, dass mir alle verschiedenen Genres zu Gebote stehen, ohne dass ich jetzt dann einmal einen richtigen Roman oder einen richtigen Reportageband oder ein richtiges Tagebuch veröffentliche. Mir ist es viel wichtiger, dass ich die verschiedenen Genres dazu verwende, dass ich sozusagen das, was halt ich für mein eigenes wichtiges Programm literarischer Natur halte, dass ich das halt sozusagen entgegen den herkömmlichen Genregrenzen verwirklichen kann. Und daher haben auch Rezensenten mit mir eine Freude oder auch keine Freude. Die Freude ist die, dass sie sagen, na, da geht's ja ziemlich wild durcheinander. Was übrigens nicht stimmt, weil es doch immer meiner Meinung nach zumindest ziemlich komponiert ist. Und die anderen sagen, ja, was war das jetzt eigentlich? War das jetzt ein Essay oder eine Reisereportage oder war das ein Gedankenspiel oder war das sogar, wie es manche Germanisten sagen, den ich übrigens nicht recht geben möchte, war das jetzt sozusagen fast so ein verkappter Roman der Tradition der Aufklärung, wo man ja nicht unbedingt einen Konflikt noch durchexerzieren musste, sondern eigentlich über das sprechen konnte, was einem gerade von der Welt und aus dem eigenen Ich irgendwie einsticht, sozusagen, ja.
Sie haben einmal, gerade bezüglich der Werke von Jeanne Marie, aber nicht vor dem Preis, sondern lange vor dem Preis, also ohne zu wissen, dass Sie diesen Preis bekommen werden, einmal gesagt, dass Jeanne Marie sehr gelitten hat darunter, dass man auch seine Art zu schreiben nicht erkannt hat, nicht verstanden hat, dass eben nicht die Literatur immer der Roman, oder Sie haben gesagt, der Roman ist kein König der Literatur, sondern und hat keine erhabene Stimmung unter anderen Literaturgattungen und dass gerade Jeanne Marie darunter gelitten hat. Und ich bin völlig einverstanden, der Roman ist definitiv nicht der König, also ich habe Borges als einen meiner Lieblingsautoren erwähnt im Vergleich und er war kein Romanautor und sehr, sehr viele wichtige, auch Prosaautoren von der Lyrik zu schweigen, waren eben keine Romanautoren und oder Tristram Shandy zum Beispiel von Lawrence Stern, was ist das für ein Roman? Es ist zwar Roman, aber das ist genauso in dem Sinne, wie Sie meinen. Das ist ein Riesen-Essay eigentlich, verspielt mit Kindheitserinnerungen bespickt und ähnlich wie Lawrence Stern arbeiten Sie auch manchmal, also so mit ein bisschen Ironie, mit ein bisschen Abschweifen, vergleichen.
Okay, das kann ich akzeptieren, ja.
Aber wie Jean-Paul, also auch.
Ja, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass innerhalb der Literatur ja epochenweise oder generationenweise die Königsdisziplin wechselt, nicht? Und jetzt, früher war es das Sonett zum Beispiel. Jeder schlechte Schriftsteller musste zumindest ein Sonett geschrieben haben, ein schlechtes, damit er zur wirklichen Dichtung gehört, nicht? Und später kam jetzt gerade in den letzten 20 Jahren, der Roman ist sicherlich die Königsdisziplin der Prosa geworden und daher werden wie wild blöde Romane und gute Romane geschrieben und andererseits werden Bücher, die eigentlich gar nicht als Romane geplant sind, wie zum Beispiel meine Journale, dann von Literaturkritikern, die es sehr wohl mit mir meinen und die sagen, das ist sehr gut, zu sozusagen verkappten Romanen erklärt. Und ich habe ja selber auch Germanistik studiert und auch mit Gattungstheorie befasst. Es sind meiner Meinung nach keine Romane. Aber wenn es andere so empfinden, werde ich mich jetzt nicht beschweren. Das ist schon klar.
Aber haben Sie nicht den Eindruck, dass es langsam auch diese Problematik mit dem Roman als Königsdisziplin ins Triviale kippt und dass langsam eine totale Übersättigung entstanden ist? Wir sehen das in der Krimi- und Thriller-Sparte, dass es vielleicht doch gerade gegenwärtig irgendwie kippt. Also es ist einfach zu viel.
Ich bin ein Anhänger, ein Bekennender von dem, was man sozusagen eine offene Literatur nennt. Eine offene Literatur auch hinsichtlich der Genres. Ja? Also ich finde diese Genres, gut, zwischen Sachbuch und Belletristik kann man noch unterscheiden, aber auch nicht wirklich mehr. Weil sehr gute Romane sind extrem dokumentarisch gearbeitet und sehr gute Sachbücher sind trotzdem in einem gewissen Sinn auch fiktiv mitgestaltet. Ja? Also ich bin ein Gegner dieser Hierarchie der Genres und am liebsten sind mir Bücher, also nicht nur jetzt meine, die sind mir natürlich natürlich sowieso am liebsten. So eitel bin ich schon. Aber sind wir Bücher, die eine gewisse offene Struktur haben, in denen verschiedene Genres und Gattungen Einfluss oder Eingang gefunden haben, die etwas vom Roman, etwas von einer Reportage, etwas von einem Selbstbekenntnis, etwas von auch einem ganz realistischen Dokument oder ähnlich haben können und die sich nicht zum Schluss zu sozusagen so einem kompletten Ganzen schließen, dass man sagt, so, jetzt das, was ich jetzt zu mache, das ist jetzt ein genialer Roman gewesen. Ja?
Und das ermöglicht Ihnen sozusagen in die, also so diese palimpsestartige Literatur, die Lektüre, Realität und auch Ausblicke in die Gegenwartsproblematik zu geben. Zum Beispiel, was sehr, sehr sichtbar ist in Ihren Reisereportagen, ist, dass Sie, indem Sie an die Ränder, wenn wir das so sagen wollen, zu Völkern, die Probleme haben oder Sprachen, die verschwinden oder die mal mit Migrationen sich bewegt haben und irgendwo gelandet sind, wenn Sie sie besuchen, wenn Sie ins Gespräch kommen, dann berühren Sie sowohl an Ihrer Vergangenheit, Kultur, dann kommen alle möglichen Schichten, soziologisch, kulturell, Gegenwart. Aber sie geben dann auch Ausblick in unsere europäischen Probleme heute. Wenn Sie zum Beispiel verschiedene Deutsche, Sie selber stammen aus einer donauschwäbischen Familie. Und wenn Sie dann die Wege der Migration der Deutschen in verschiedenen Teilen Europas beschreiben, in diversen Texten, verweisen Sie sozusagen darauf, wie die Migration insgesamt aussieht. Und da müssen Sie nicht unbedingt mit dem Finger zeigen auf unsere heutigen Probleme mit den Migranten und Migrationen. Aber auch wenn Sie zum Beispiel über die Albaner in Italien sprechen, dann erfahren wir von klugen Herrschern jener Zeiten, Kaiserinnen und Königen, die die Migranten willkommen geheißen haben und sie gebeten haben, jetzt bei Albanern in Italien zum Beispiel, dass sie die brachen Gegenden in Italien besiedeln und daraus etwas machen. Und wenn wir das lesen, fragen wir uns, waren diese Herrscher, keine Ahnung, Maria Theresia oder König der beiden Sizilien, vielleicht sogar klüger als heutigen europäischen EU-Leute in Brüssel? Was können Sie das vergleichen?
Wenn ich mich jetzt als Kulturpessimist irgendwie platzieren wollte, würde ich sagen, ja, selbstverständlich waren die früher klüger als die heutigen. Vielleicht waren allerdings auch ich weiß es gar nicht. Vielleicht waren sie doch klüger in manchem, weil sie, und zwar nicht, weil sie diktatorisch oder sonst irgendwie abgesichert waren und jetzt nur das machen konnten, was sie selber wollten, sondern sie waren vielleicht auch nicht über die neuen Technologien einer permanenten, pausenlosen Pseudo- und Realkritik auch ausgesetzt. Ich meine, ich glaube schon, das klingt jetzt sehr kulturpessimistisch und wäre etwas, was mir insofern gar nicht entspricht. Ich glaube schon, dass an dieser jammernswerten und lamentablen Situation der gesellschaftlichen Debatte heute nicht nur die reaktionären Kräfte oder nicht nur die wirtschaftliche Situation und nicht nur die Bürokratie von die auch ein bisschen mythisiert wird, die Bürokratie von Brüssel zuständig oder verantwortlich ist, sondern auch eine unglaubliche Beschleunigung dessen, was wir mal als Medien bezeichnet haben, nicht? Wenn ich mir vorstelle, dass ich vor 15 Jahren oder 20 Jahren mich über einen halb narzisstischen oder auch nur nicht einmal politisch, aber sonst einfach blöden Artikel in den meinen heimischen Salzburger Nachrichten, ich komme ja aus Salzburg, irgendwie dagegen etwas sagen wollte, da hat man es zunächst einmal überlegen müssen, da musste ich mich hinsetzen und einen Brief schreiben, das war schon einmal eine ziemliche Arbeit, tun wir es dann wirklich an, wenn man sie ärgert, dann musste ich diesen Brief kuvertieren, dann musste ich zur Post gehen, dann musste ich also eine Marke draufkleben, ja, genau. Und bis das dort ist, hat man sich natürlich manches auch überlegt. Während heute kann natürlich jedes mieseste und spontanste Gefühl, nicht jedes spontane Gefühl muss mies sein, aber alles, was einem sozusagen sofort an irgendeiner, mit einer, sozusagen mit einem Gefühlsmoment überschwemmt, kann man sofort hinauslassen. Und ich glaube, dass das eine demokratiezerstörende Faktum ist derzeit. Ja, ich will wirklich nicht jetzt da abtreten, weil wir sind ja, glaube ich, auch schon kurz vorm Schluss, als jener, der sagt, ja, alles war früher besser und die neuen Medien sind an allem schuld. Aber zweifelsohne sind diese Dinge, wie man auch übrigens sowas wie direkte Demokratie irgendwann einmal staatspolitisch oder staatlich implementieren könnte, vollkommen zerstört durch das, was durch die neuen Medientechnologien möglich sind. Ja? Ich brauche ja nur um 8 Uhr grantig sein, weil das oder das, selbst weil mein Schnitzel angebrannt ist und um 8.05 Uhr kann ich schon meine sozusagen Stimme abgeben für ein Volksbegehren, das mit dem überhaupt nichts zu tun hat.
Und also das, da, ich finde sehr, sehr wichtig, das, was Sie sagen, und dass es dem so ist, dass diese schnellen Reaktionen und schneller Medienaustausch uns nicht unbedingt weiterbringt, zeugen gerade, finde ich, wieder Ihre Reportagen, um bei denen ein bisschen zu bleiben, aber auch in Waldemetropolen sind keine Reportagen nur, sondern Ihre, das ist richtig typisch ihre Gattung. Denn da sieht man, wie genau und wie kompliziert es ist, wenn man es wirklich wissen möchte. Also Sie wollen jetzt etwas erfahren über Moldawien. Sie reisen hin, Sie lesen Bücher darüber, historische, literarische. Sie kommen ins Gespräch, Sie lassen sich auf die Menschen ein. Man spürt das im Buch. Sie lassen sich ein und manchmal sind Sie von dem Gesprächspartner überrascht oder begeistert oder sogar skeptisch. Gefällt Ihnen, ja oder nein? Also es ist nicht so, dass alles Ihnen gefällt. Und all das notieren Sie mit einer wirklich, also hoher stilistischen Präzision. Das ist nicht einfach geworfen. Also sind keine Blogs, sondern damit sie in Geheimnisse dieser Menschen irgendwie vordringen. Und man sieht wirklich, dass es nicht einfach ist. Das heißt, wenn ich wirklich etwas über Moldawien erfahren möchte, das ist eine große Arbeit. Oder sie reisen nach Sarajevo zu den sephardischen Juden. Übrigens habe ich Jakob Finzi auch persönlich gekannt, den Sie erwähnen im Buch. Ja. Okay. Und Sie bringen uns Geschichte, wer die sephardischen Juden sind, wie sie aus Spanien zu den Osmanen gekommen sind. Sie erzählen uns dann, wie es zu einer Zusammenarbeit zwischen Juden und Muslimen beispiellos eigentlich in der Welt, weil wir kennen in Israel ganz andere Problematik. Aber Sie beschreiben, wie das in Sarajevo funktioniert. Und all das zeigt, es braucht Zeit, Arbeit, Lektüre. Es ist nicht eben wie in schnellen Medien, dass man es schnell erfahren kann. Und was kann man tun, damit die in heutiger Zeit, was wäre Ihr Vorschlag von jemandem, der sich wirklich mit dieser Problematik fantastisch auskennt? Wie könnte man Menschen dazu bringen, nicht so eilen zu den Schlüssen, sondern dass sie sich Zeit nehmen?
Ja, ehrlich gesagt, dazu habe ich noch keine sozusagen Seneca-Lehre entwickelt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur zum Beispiel, dass ich persönlich ein eher sehr ungeduldiger Mensch bin, aber die Geduld natürlich zu einer meiner wesentlichsten Charaktereigenschaften als Autor gehört. Aber das ist eine Haltung, die ich mir, wenn ich auf Reisen gehe und darüber etwas schreiben möchte, richtig sozusagen gegen meinen eigentlichen Charakter also vornehme und auch durchziehe. Weil natürlich kann man Länder nicht und Kulturen und auch Minderheiten schon gar nicht sozusagen mit allem durchfahren. Ich glaube, da haben wir jetzt noch 5 Minuten Auskunft. Man soll sich übrigens immer Zeit lassen, nicht? Das ist ja mein literarisches Programm. Aber man soll natürlich auch nicht gefernst sein, wie um ein österreichisches Wort zu sagen, und irgendwie den Nächsten, der auch schon drauf wartet, jetzt um seine Zeit betrügen. Ja, also die Geduld zählt zum Beispiel für mich zu den wichtigsten literarischen Eigenschaften, wenn man in fremde Länder fährt. Weil nur um ein Beispiel zu sagen, also wenn ich irgendwie im mazedonischen Gebirge oder sonst irgendwo darauf aus bin, dass ich die Aromunen, also eine europäische Volksgruppe, von der ich vor glaube ich, schon fast 20 Jahren einmal etwas in einer Zeitung geschrieben habe. Und dann hat es eine große Leserbriefkampagne gegeben. Da haben die Leute dann geschrieben, es ist sehr interessant, die Geschichte war sehr gut. Aber eigentlich müsste der Gauss doch nicht unbedingt Volksgruppen erfinden, nur damit er seine Thesen über Europa verfechten kann. Sie sind aber immerhin ungefähr fast 800.000 Leute, allerdings aufgeteilt auf 7 oder 8 Nationen oder Staaten und dürfen in keiner sagen, dass sie Aromonen sind. Sie zählen aber nicht einmal zur Unterschicht, ja, sondern sie sind in manchen Ländern sogar die Oberschicht. Aber als Aromonen dürfen sie sich nicht bezeichnen, ja. Und selbstverständlich kommt man da nur drauf, wenn man sich wirklich ein bisschen Zeit lässt. Also wenn man zum Beispiel in einem rumänischen Gebirge, Pars pro Toto gesprochen ist, dann komme ich, sagen wir, um 10 Uhr hin, dann denke ich mir, um 12 Uhr, ich setze mich am Brunnen, um 12 Uhr ist immer noch keiner stehen geblieben, dann denke ich mir, also so etwas Vergebliches wie hierher zu fahren, habe ich noch selten erlebt, aber dann komme ich sozusagen, in Salzburg wäre schon längst weg, ist klar, und in Österreich. Aber da kommt jetzt eine gewisse, sozusagen, schriftstellerisches Ethos, weil ich weiß, jetzt bleibe ich da sitzen, bis dieses Dorf weiß, dass ich hier bin. Ja? Und um 2 Uhr bleibt zum Beispiel eine 85-jährige Frau stehen, fragt mich, warum ich eigentlich hier bin. Ich erkläre sie. Und was macht sie dann? Sie sagt, deutet mir so, ich soll kommen. Und nach ungefähr einer halben Stunde sind 37 Aromonen in ihrem Raum und um mich herum. Und alle wollen mir erzählen, was mit ihrer Geschichte eigentlich passiert ist. Dass die Kinder in Philadelphia und die Enkelkinder in Pittsburgh leben und so weiter und dass die allerdings manchmal noch nach Hause kommen oder Geld zumindest nach Hause schicken und dass es in der Generation davor, also diejenigen, die jetzt nicht gerade hier sitzen, sondern bald schon kommen als Pensionisten, dass es die überhaupt in der Welt, wo sie Geld verdient haben, was ihnen dort zu Hause zu verdienen nicht möglich war, es überhaupt noch ausgehalten haben, weil sie sich immer das Bild vor Augen gehalten haben, eines Tages komme ich in dieses 400-Seelendorf zurück, setze mich um den Hauptbrunnen herum und spreche mit anderen 6 Leuten darüber, wie wunderbar es hier ist und wie furchtbar es war in Pittsburgh oder irgendwo, wo sie ihr Geld verdient haben und eigentlich nur verdient haben deswegen, damit sie eines Tages wieder in dieses Dorf zurückkommen können. Da sitzen und irgendwie ihre Ketten drehen und den Tag einen guten Herrn sein lassen.
Das Leben genießen. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie weitere Geschichten, die verspreche ich Ihnen alle ganz toll sind, von Karl Markus Gauss heute Abend noch hören möchten, er wird in Utte-Connewitz in einer längeren Veranstaltung heute Abend sein. Mit anderen Autorinnen und Autoren, kleine Flyer sind ausgelegt. Also in Utte-Connewitz heute Abend um 8 Uhr der Preisträger des Jean-Améry-Preises aus Österreich, Karl Markus Gauss, mit anderen Autorinnen und Autoren in Gespräch. Und ich verspreche es Ihnen, er hat noch viele, viele, viele tolle Geschichten zu erzählen. Vielen Dank. So kurz, halbe Stunde, ja. So kurz.
Jetzt hätte ich gerade mit den Orgenschichten angefangen.
Aber gut, kleine Kostprobe.
Danke. Sehr lieb.
Das war jetzt eine kleine.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.